Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Pia Feline Neid und mein Vortragstitel lautet Fidel Castro, der Papst und... Und hinter dem Und folgt im Schriftbild noch eine eckige Klammer mit drei Punkten. Die Klammer bezeichnet eine Auslassung im Text, ein Off, das man in der Rede nicht hören kann. In meinem Vortrag wird es allerdings nicht um Auslassungen im Text, sondern um Auslassungen im Bild gehen. Genauer, um das Off der Fotografie. Um mein Thema zu illustrieren, habe ich Ihnen ein Bildbeispiel mitgebracht. Eine Fotografie. Und für diejenigen von Ihnen, die nur über die Audiospur mit mir verbunden sind, will ich dieses Bild kurz beschreiben. Das Foto stammt aus dem Jahr 1996 und zeigt die Begegnung von Fidel Castro und Papst Johannes Paul II. Im Vatikan. Oder besser gesagt, es zeigt einen visuellen Ausschnitt davon, wie jede Fotografie immer nur einen Schnitt durch Raum und Zeit darstellt. Rechts im Bild sieht man Johannes Paul II., ganz in weißer Amtstracht gekleidet. In seiner typischen gebeugten Haltung schaut er nach links aus dem Bild heraus. Wohin er schaut, bleibt unklar, wird vom Bildrand abgeschnitten. Links hinter ihm steht Fidel Castro, etwas steif in einem für ihn ganz ungewöhnlichen schwarzen Anzug und zudem, kaum vorstellbar, in weißem Hemd und mit Krawatte. Er schaut auf den Papst herunter. Der Papst hält die Hände vor dem Bauch verschränkt, während Castro zum Papst gewandt den Mund öffnet, wobei seine rechte Hand etwas unbeholfen an der Seite herunterhängt. Die beiden Männer befinden sich in einem lichten Raum mit unklaren Lichtverhältnissen. Im Hintergrund sieht man eine Grünpflanze und ein Bücherregal. Links und rechts, vom Bildrand angeschnitten, zwei gepolsterte Stühle. Das Foto ist grobkörnig und zeigt eine Zeilenstruktur, sodass man annehmen kann, dass es von einer Videokamera aufgezeichnet und erst später als Einzelbild vergrößert wurde. Das Foto wirkt ganz unspektakulär und steht damit im Gegensatz zu den Erwartungen, die im Vorfeld formuliert wurden. Bereits 3 Wochen bevor das Foto entstand, ahnte die Süddeutsche Zeitung im Konjunktiv voraus, Zitat, der Revolutionsführer im Vatikan, es wäre ein Jahrhundertfoto. Aber was ist ein Jahrhundertfoto? Ein Foto, das in der Erinnerung die nächsten 100 Jahre überdauern wird? Oder aber eines, in welchem die letzten 100 Jahre enthalten sind, eingeschrieben sind, ohne dass es vielleicht auf den ersten Blick sichtbar wäre? Was ich Ihnen ausgehend von dieser Fotografie in 4 Schritten skizzieren will, ist erstens die Bedeutung des Off in der Fotografie. Was ein Off ist, das wissen zumindest diejenigen von Ihnen, die mit dem Film vertraut sind. Im Film, und das ist eine Besonderheit, können zum Beispiel Personen, die sich jenseits des Bildrahmens befinden, dennoch anwesend sein. In der Fotografie ist dies erstmal nicht so. Und im Filmstandbild treffen wir sozusagen auf den Grenzfall, wo sich die unterschiedlichen Off-Strukturen von Fotografie und Film miteinander vermischen. Winfried Pauleit, unser Gastgeber, hat diesen Sachverhalt in seinem Buch Filmstandbilder ausführlich erläutert. Zweitens werde ich beispielhaft die Kontexte meiner exemplarischen Fotografie beschreiben, um daran anschließend einige grundsätzliche Möglichkeiten zu erläutern, wie Fotografien aus ihren Kontexten herausgelöst werden können, wie man sie dekontextualisiert. Drittens werde ich den Versuch unternehmen, mit ikonologischen und intertextuellen Verfahren das Off meiner exemplarisch ausgewählten Fotografie zu rekonstruieren. Dass im Zuge dieses Versuchs die Vorstellung vom Off der Fotografie selbst dekonstruiert wird, ist dabei produktiver Teil des Verfahrens. Viertens schließlich will ich einen Ausblick geben auf eine noch näher zu beschreibende Methode der ikonologisch-intertextuellen Filmanalyse. Damit möchte ich mit methodischen Überlegungen an die in den letzten Jahren so fruchtbar begonnene Debatte um das Verhältnis von Kunst und Kino anknüpfen und ein Verfahren vorstellen, das bei der disziplinenüberschreitenden ästhetischen Bildforschung hilfreich sein kann. Ich komme zum ersten Punkt, das Off der Fotografie. Historisch betrachtet wird in der Fotografie ein Ereignis festgehalten, der Besuch Fidel Castros im Vatikan am 19. November 1996. Dieser Besuch steht im Kontext umfangreicher politischer Bemühungen. Fidel Castro ist auf der Suche nach neuen Bündnispartnern gegen das verschärfte Handelsembargo der USA. Schon seit Mitte der 80er Jahre bemüht er sich um diplomatische Beziehungen zum Vatikan. Der Papst seinerseits hat nicht nur seinen antikommunistischen Einfluss in Polen als Erfolg feiern können, er hat sich auch mit der Rockmusik versöhnt. und er hat sich in der Zeit vor diesem Treffen kritisch gegen einen uneingeschränkten Kapitalismus US-amerikanischer Prägung ausgesprochen und dabei die Bedeutung der sozialen Belange der Menschen hervorgehoben. Aus dieser Konstellation wird in der Fotografie, bei sicherlich unterschiedlichen Botschaften der beiden Protagonisten, ein gemeinsamer Adressat bezeichnet, nämlich die USA und ihr damaliger Vertreter Bill Clinton als eine weitere symbolische Figur, der mächtigste Mann der Welt. Er ist als Abwesender anwesend und befindet sich sozusagen im Off der Fotografie. Das Bild wird damit zum Filmstandbild und zum Ausgangspunkt einer Story oder eines Textes, dessen zweiter Akt mit der Veröffentlichung dieses Bildes bereits angekündigt wird. Der Papstbesuch auf Kuba im Januar 1998. Die paradoxe Wirkung der Fotografie liegt aber auch darin begründet, dass sie eine Unterredung zeigt. Ein Gespräch wird bezeugt, es hat stattgefunden. Man sieht die Verbindung zwischen den Figuren, die offenbar durch ein Wort hergestellt wird, welches von Castros Mund zum Ohr des Papstes unhörbar hinüberzugleiten scheint. Das Bild ist so gebaut, dass sich an diese Stelle eine Sprechblase mit beliebigem Inhalt einfügen ließe, in die man als Betrachter eigene Vermutungen über den Inhalt des Gesprächs hineinlegen könnte, aber auch Belangloses, wie zum Beispiel einen schlechten oder guten Witz, was meines Wissens in Form von konkreten Collagen bisher nicht geschehen ist. Aber worüber sollten Staats- und Gottesmänner in fortgeschrittenem Alter schon reden, wenn nicht über Politik oder Gott und die Welt? Das nicht hörbare Wort und der nicht sichtbare Clinton sind unterschiedliche Aspekte des Bildes, die man als Off-Struktur benennen kann. In der Kinotheorie bezeichnet das Off eine dritte Raumzeit, die sich sowohl von der Raumzeit auf der Leinwand als auch von der des Betrachters unterscheidet. Im Deutschen gibt es dafür kaum eine geeignete Übersetzung. Nimmt man das französische Cache von André Bazin und übersetzt es mit Versteck, wie in der deutschen Übersetzung von Roland Barthes in Die helle Kammer, so bietet dieser Begriff vielleicht eine Annäherung an ein deutsches Äquivalent. Das Versteck bzw. das Versteckte markiert diejenigen Aspekte des Bildes, die nicht unmittelbar sichtbar bzw. wahrnehmbar sind. Mithilfe der Etymologie kann man die unterschiedlichen Facetten des Verstecks genauer bestimmen. Aus dem Präfix ver lassen sich die Spuren von drei Bedeutungen nicht mehr ganz deutlich im gotischen faur, fra und fair zurückverfolgen, aus denen sich die drei Facetten des Verstecks zusammensetzen. Das erste verweist auf den Rand und ein heraus, das zweite auf eine andere Stelle im Sinne eines neben und vorbei und das dritte schließlich auf ein weg im Sinne des Ausdrucks eines Gegenteils. Verstecke bilden damit einen Gegensatz zum offensichtlichen, gegebenen bzw. gesteckten. Vom Gesteckten wird in den visuellen Diskursen zwar nur selten gesprochen, es klingt aber noch an im Aufspießen von Objekten, zum Beispiel von Insekten, in entomologischen Sammlungen. Neben dem Gesteckten finden sich also die drei Bedeutungen des Off. Das über den Rand hinaus Gesteckte, das daneben oder an eine andere Stelle Gesteckte im Sinne einer Falte des Bildes und die Verkehrung ins Gegenteil. Um dem Off gerecht zu werden, müsste man dem Versteck den Versprecher, den Lapsus, an die Seite stellen. Auch wenn dieser oftmals nur über Umwege, wie die Psychoanalyse, Einlass in die Texttheorie gefunden hat. Der Versprecher oder vielleicht besser die Verschreibung wäre dann keine randständige oder Nebenerzählung, sondern ein nicht erzähltes bzw. ein an anderer Stelle erzähltes, das entsprechend der Facetten des Offs der Fotografie behandelt werden müsste. Forscht man nach weiteren Aspekten der Off-Struktur, so stößt man bei Fotografien jenseits des Kunstkontextes häufig auf eine nicht gekennzeichnete Autorschaft. So auch in meinem Beispiel von Castro und Papst Johannes Paul II. Anstelle eines Autors findet man am Rand des Bildes nur den Besitzer der Bildrechte, die Nachrichtenagentur Reuters. Der Fotograf bleibt anonym, seine Autorentätigkeit ist versteckt. Sie wird durchkreuzt, ausgestrichen von der Tätigkeit der Zwischenhändler, durch die mit jeder Weitergabe des Bildes die Autorschaft geteilt wird. Insbesondere im Bereich der Pressefotografie rangiert der Fotograf und Hersteller eines Fotos nicht unbedingt auf Platz 1 der Autorschaft. Vielfach steht der abgebildete Gegenstand im Zentrum und damit eine Vorstellung von Pressefotografie, die in erster Linie der Dokumentation im Sinne des »Es ist so gewesen« folgt und die darin ihren historischen Wert als Spur von Ereignissen hat. Nicht nur die dokumentarische Fotografie hängt an diesem Wirklichkeitsbezug. Und die Historie wird damit zum wichtigsten Co-Autor der Fotografie. Damit betreten natürlich auch die Fälschungen das Parkett, deren Geschichte so alt ist wie die Auffassung vom Wirklichkeitsgehalt dokumentarischer Fotografie. Zwischen beiden Auffassungen liegt ein Graubereich, der nicht immer klar in dieses Schema passt. Die fotografische Inszenierung von Ereignissen. Inszenierte Presseberichterstattungen werden immer wieder als Fälschungen denunziert. Das rituelle Händeschütteln von Politikern wird seit langem in Szene gesetzt und ist gängiger Bestandteil der Begegnungen von bedeutenden Persönlichkeiten. Hier findet man sicherlich die prägnantesten Zeugnisse von Falschheit. Bei der Inszenierung solcher Gruppenbilder werden ausgeklügelte Choreografien verwendet. So kommen neben den Fotografen und den abgebildeten Akteuren auch unsichtbare Dritte wie Choreografen, Regisseure und Designer ins Spiel, wenn es um die Beteiligung an der Autorschaft des inszenierten Bildes geht. Die juristische Seite der technischen Bilder hält noch eine Besonderheit bereit, denn es gibt das Recht am eigenen Bild. Dadurch wird abgebildeten Personen eine gewisse Beteiligung am Bild, an der Bildschöpfung, eingeräumt. Diese Co-Autorschaft gilt besonders für Schauspieler und andere Darsteller, wenn sie mit ihrem Körper bereits ein Bild produzieren. Ich komme zum zweiten Punkt, Kontexte und Dekontextualisierungen. Es gibt weitere Fotografien von der Begegnung Castros mit Papst Johannes Paul II., in denen gerade der zuletzt genannte Aspekt betont wird. Einmal sitzt Castro vor dem großen Schreibtisch des Papstes ganz als Bittsteller, ein Foto aus Le Monde Diplomatique. Das entspricht den Interessen des Papstes und seiner Parteigänger, eine Inszenierung, die ganz von einer dargestellten Figur ausgeht und sie im Zentrum der Bedeutung positioniert. Ein anderes Mal stehen sich Castro und Papst im Profil gegenüber. Hierin formuliert sich eher Castros neue Losung von Sozialismus und Christentum als symbolischer Pakt in Form einer neuen Machtkonstellation. Die Ernsthaftigkeit der Blicke in diesem Foto, mit der beide, Castro und Papst, die Kamera so bewusst ignorieren, verleiht dem Bild seine durchschlagende Symbolkraft. Diese Szene unterscheidet sich deutlich vom üblichen Shake-Hands der Politiker weltlicher Art, die explizit in die Kamera lächeln. Der klassische Akt des Shake-Hands gilt ganz der Kamera, als direkte Botschaft an die Welt. Es ist ein Händeschütteln des Fernsehzeitalters. Castro und Papst dagegen wählen eine andere Form der Inszenierung. Sie mutet antiquiert an, so als wüssten sie nicht, was es heißt, vor laufenden Kameras zu agieren und aufgenommen zu werden. Ihre Ignoranz der Kameras ähnelt aber auch einer Konstellation auf dem Filmset, so als produzierten sie gemeinsam gerade ihren ersten Spielfilm. Das heißt, Castro und Papst inszenieren sich wie Filmschauspieler, die zwar wissen, dass sie für die Kamera und letztlich für die Zuschauer agieren, die aber so tun, als seien sie unter sich. Zudem handelt es sich nicht um ein einfaches Händeschütteln, sondern alle vier Hände sind im Spiel und formen in der frontalen Gegenüberstellung das Bild eines Paktes, das jeden Dritten als leiblich Anwesenden ausschließt. Das heißt, die Zuschauer werden ein zweites Mal auf ihre Plätze verbannt. Mit diesem Pakt wird eine Dyade fixiert, deren Handlungsvektoren entweder auf den weiteren Verlauf eines Films verweisen, wie in einem Filmstandbild, oder aber auf eine gemeinsame andere Raumzeit, die die Utopias beider Symbolfiguren nun verknüpft, das Reich Gottes und den vollendeten Kommunismus. Die gemeinsame Geschichte von Castro und Papst war bis dahin die einer unvereinbaren Koexistenz, die mit den Fotos vom November 1996 widerlegt ist. Davor, seit etwa 1985, hatte es allerdings schon konkrete Fantasien davon gegeben. Ihr Beginn wurde visuell mit einer Fotomontage in der christlichen Zeitschrift Trenta Giorni, die Papst und Castro zusammen zeigt, bereits 1985 vorweggenommen. Die Annäherung wurde also seit über 10 Jahren vorbereitet, um ein anderes Bild zu ersetzen. Dieses andere Bild zeigt nicht die Koexistenz, sondern die Indienstnahme. Walter Benjamin hat diesem Verhältnis ein Bild gewidmet im ersten Kapitel seines Essays über den Begriff der Geschichte. Darin beschreibt er einen Automaten, ich zitiere, der so konstruiert gewesen sei, dass er jeden Zug eines Schachspielers mit einem Gegenzuge erwidert habe, der ihm den Gewinn der Partie sicherte. Zitat Ende. Dieser Automat besteht aus 2 Figuren. Die eine ist sichtbar, eine Puppe mit einer Wasserpfeife im Mund. Die andere, ein buckliger Zwerg, ist dem Betrachter durch ein System von Spiegeln verborgen. Der Zwerg, Zitat, der ein Meister im Schachspiel war und die Hand der Puppe an Schnüren lenkte, sicherte den Gewinn der Partie. Benjamin stellt nun eine Analogie her. Ich zitiere: Gewinnen soll immer die Puppe, die man historischen Materialismus nennt. Sie kann es ohne weiteres mit jedem aufnehmen, wenn sie die Theologie in ihren Dienst nimmt, die heute bekanntlich klein und hässlich ist und sich ohnehin nicht darf blicken lassen. Die Werbekampagne eines Fernsehsenders verwendet fast genau ein Jahr nach dem historischen Händeschütteln von Castro und Papst genau dieses Foto, in der Zeit vom 14. November 1997. Sie zeigt zwei Bilder und verfährt dabei nach einem einfachen Vorher-Nachher-Schema, wobei die Bilder auf unterschiedlichen Seiten in der Zeitung platziert sind. Das Vorher zeigt den Automaten, auf den Benjamin verweist. Man kann sich Castro im alten utopischen Sinne leicht als immer gewinnende Puppe vorstellen, die auf die Schachfiguren starrt. Der linke Teil des Bildes, der Werbekampagne, ist aber nicht durchsichtig durch ein System von Spiegeln, wie es bei Benjamin heißt, sondern geschwärzt. Die Schwärzung ist explizit und ein auffordernder Satz überdruckt sie mit weißen Lettern. Zitat: Machen Sie sich das ganze Bild. Im zweiten Bild, dem Nachher, wird nun das ganze Bild, das Foto von Castro und dem Papst, präsentiert. So wirkungsvoll diese Anzeige erscheint, so viele Rätsel gibt sie auf. Der Papst wird uns als eine Art Phönix aus der Asche vorgestellt. Gleichzeitig wird die Vermutung nahegelegt, dass das neue Programm, das sich tatsächlich Phönix nennt, ein Fernsehsender der katholischen Kirche sein könnte. Man könnte aber auch vermuten, dass die beiden Senderanstalten ARD und ZDF, die den neuen Sender Phönix gemeinsam betreiben, durch die Figuren Castro und Papst vertreten werden und dass das neue Programm unter dem verbindenden Motto von Christentum und Sozialismus tatsächlich eine neue Fernsehkultur einläuten will. Das interessante Detail der Anzeige ist meines Erachtens aber das kleine Logo des Fernsehsenders rechts unten im Bild. Es besteht aus zwei Teilen. Der größere zeichnet die Umrisse eines schwarzen Fernsehbildschirms nach, mit einer Aussparung rechts unten, und trägt die Inschrift Phönix. Der kleinere Teil ist etwas abgesetzt und grau. Schließlich gibt es noch die Bildunterschrift Das ganze Bild. Die Bedeutung des Logos bleibt ebenso unklar wie die Aussage des Bildes. Wer ist Phönix? Ist es der Zusammenschluss von alten Kontrahenten und kommt dann noch ein drittes Etwas hinzu? Oder aber ist Phönix in der Analogie der Papst allein, der hier wie mit einem offenen Schnabel den kleineren grauen Teil zu verschlucken droht? Daran lassen sich weitere Fragen anschließen. Führen Einverleibungen oder Ergänzungen jemals zu einem ganzen Bild? Anders gefragt, welche Macht sollte es ermöglichen, ein oder gar das ganze Bild herzustellen? Die Aufforderung an die Leser hat dabei einen parodistischen und doppeldeutigen Effekt. Die Macht des ganzen Bildes mit der Fernbedienung dem Zuschauer in die Hand zu geben, oder wie soll das sonst gehen, ist natürlich völlig albern. Aufs Lesen zu verweisen, was die Werbung in ihrer Kombination von Schrift und Bild ja tut, zeugt dagegen von einem gewissen aufklärerischen Potenzial, das zwar nicht in der Hervorbringung des ganzen Bildes gipfeln wird, aber vielleicht im Aufspüren von tatsächlichen Verstecken im Bild, von Off-Strukturen, die allerdings einen anderen Charakter haben müssten als einfache Schwärzungen. Ich habe diese Anzeige zum ersten Mal im Feuilleton der Zeit vom 14. November 1997 entdeckt. Später dann noch einmal im Programmheft der Berlinale vom Februar 1998. Ein merkwürdiger Zufall ist es, und hier offenbart sich ein echtes Versteck, dass die Doppelseite des Feuilletons der Zeit, auf der die Werbung platziert war, auch einen Artikel mit dem Titel »Die Heimkehr des Walter Benjamin« enthält. Noch merkwürdiger erscheint es, dass sich die Bildredaktion der Zeit entschied, diesem Artikel, der sich ausschließlich verschwundenen Manuskripten zuwendet, ein Foto von Benjamin hinzuzufügen. Die Entscheidung der Bildredaktion ist doppelt bemerkenswert. Erstens, weil sie glaubt, verschwundene Manuskripte mit dem Foto eines verstorbenen Autors illustrieren zu können. Und zweitens, weil die Doppelseite förmlich mit Bildern überladen ist. Der lesende Walter Benjamin ist neben dem gerade verstorbenen katholischen Philosophen Josef Pieper zu sehen, der in die Kamera blinzelt. Und die gegenüberliegende Seite zeigt ein Foto von der Deportation der Juden in Budapest 1944. Das Foto von Benjamin zeigt ihn lesend mit einem Buch in der Hand und fast im Profil. Voller Verwunderung über diesen Zufall kommt es mir vor, als läse Benjamin mir, als Leserin der Wochenzeitung, seine Thesen zum Begriff der Geschichte noch einmal vor. Das Foto ist zudem genau oberhalb des ersten Castro montiert, der allein dasteht. Beide Köpfe weisen eine ähnliche Haltung auf. Während Benjamin lesend in ein Buch schaut, blickt Castro etwas mysteriös ins Schwarze und auf den Text der Werbeanzeige. Ist es Castro, der lesend dazu auffordert, machen Sie sich das ganze Bild? Oder wird er dazu aufgefordert? Während Benjamin also immer noch liest, und es sieht aus, als läse er das Buch durch die Nase, so sehr wendet sich diese dem Text zu, haben sich seine Figuren des Automaten verändert. Castro, die Puppe in Benjamins Text, hat inzwischen nicht nur die Wasserpfeife, sondern auch das Rauchen der stellvertretenden Havanna aufgegeben. Und der Stellvertreter der Theologie, der Papst, hat zwar immer noch den buckligen Rücken, aber spätestens seit seinen erfolgreichen Auftritten in Polen ist seine politische Macht ungleich stärker geworden. Punkt 3. Ikonologische und intertextuelle Re- und Dekonstruktionen des Off. Im Gegensatz zur strengen Komposition in der letzten Fotografie zeigt das Ausgangsfoto einen Augenblick, der nicht gänzlich durchkomponiert wurde. Eher beiläufig und zufällig ist dieser Moment gewählt, der weder einen Höhepunkt der Begegnung abbildet, noch eine große Geste zeigt. Aus diesem unspektakulären Eindruck entstand sicherlich der Untertitel zum Foto: Zwei alte Männer im Gespräch, den die Berliner Zeitung am 20.11.1996 hinzufügte. Darin wird das Allgemeine der Szene gegenüber dem Spezifischen betont, die Genreszene gegenüber dem Historienbild. Wer oder was kommt neben dem Redakteur der Berliner Zeitung für die Autorschaft in Frage? Nicht die Choreografen, aber auch nicht die Akteure selbst. Die Geschichte wirkt ebenfalls blass als Autor, denn in der Betonung der Genreszene ist es nicht der Index der Fotografie, jenes unwiederbringliche »Es ist so gewesen«, das hier seine Wirksamkeit entfaltet. Über den letzten Teilautor in der Kette der Autoren, und das bin ich als Rezipientin und Leserin so lange, bis ich selbst zur Autorin dieser Worte werde, werden Fantasien aktualisiert. Und über dieses Imaginäre lassen sich wiederum konkrete Spuren der Kulturgeschichte montieren. Die Fantasie des Betrachters aktualisiert weitere Verstecke, ähnlich wie das Punktum in Roland Barthes Bemerkung zur Fotografie. Historische, kulturelle und biografische Aspekte helfen dabei, diese Verstecke erkennbar bzw. lesbar zu machen. Im zweiten Akt der Geschichte von Castro und Papst reist der Papst nach Kuba im Januar 1998. Auch diese Begegnung hat den gemeinsamen Adressaten Bill Clinton und zielt auf das US-Embargo. Wieder ergänzt dieser als Dritter aus dem Off die Runde der Staatsmänner. Doch dann kommt alles anders. Zu Bill Clinton ins Off gesellt sich eine Frau namens Monica Lewinsky. Sie stört das von Castro und Papst in jahrelanger Arbeit vorbereitete Bild, weil sie vehement von Verführung und Begehren spricht. Ein tragischer Zwischenfall, der sich zwar zunächst nur im Off der Fotografie abspielt, der aber Wirkungen entfaltet, die dem Bild aus dem Off heraus einen Akzent zufügen. Castro bemerkt das sofort. Er schickt unverzüglich eine Solidaritätsbekundung über die Presse an Bill Clinton und spricht von einer Schmutzkampagne, die von den wirklich bedeutenden Ereignissen ablenken will. Aber verbales Reklamieren hilft nicht mehr. Das Bild ist verdorben, ist plötzlich durchkreuzt von sexuellem Verlangen, das aus einem Versteck auf das Sichtbare der Bilder überzugreifen droht. Dieser Prozess aktualisiert eine viel ältere literarisch bezeugte Unterredung zweier Männer. Im Buch Daniel, Kapitel 13, heißt es, ich zitiere: Ungerechtigkeit ging von Babylon aus, von den Ältesten, von den Richtern, die als Leiter des Volkes galten. Und weiter: Beide hatten wegen Susanna Liebeskummer, doch keiner sagte dem anderen etwas von seinem Schmerz. Denn sie schämten sich darüber, dass sie so begierig waren, mit ihr zusammen zu sein. Doch schließlich gestanden sie sich ihre Leidenschaft. Daraufhin verabredeten sie eine Zeit, zu der es möglich sein sollte, Susanna allein anzutreffen. Während sie auf einen günstigen Tag warteten, kam Susanna eines Tages wie gewöhnlich in den Garten, nur von zwei Mädchen begleitet und wollte baden, denn es war heiß. Ende des Zitats. Aus dem Off des Bildes wird ein versteckter Text aufgerufen, der seinerseits mit anderen Bildern verknüpft ist und dessen Plot sich wie folgt zusammenfassen lässt. In der biblischen Geschichte kommt es zu einem Überfall auf Susanna bzw. zu einem Versuch der sexuellen Nötigung. Aufgrund von Susannas Geschrei wird die Sache öffentlich. Susanna wird durch einen Meineid der beiden Alten zum Tode verurteilt. Dann tritt der junge Daniel als Retter Susannas auf und überführt die beiden Alten der Falschaussage. Schließlich werden diese zum Tode verurteilt. Ursprünglich, so lässt sich die Geschichte vervollständigen, hatten sich sowohl Castro als auch der Papst in diesem Plot den Platz des jungen Daniel reserviert, desjenigen, der die Welt von der Ungerechtigkeit befreit. Mit ihrem fortgeschrittenen Alter und nach ihrem symbolischen Pakt stehen sie nun aber nicht mehr allein und über ihren Adressaten Clinton geraten sie in eine verfängliche Nähe zu den beiden alten Richtern der biblischen Mythologie. Es gibt zwar im strengen ikonologischen Sinne kein Motiv, das ausschließlich die Unterredung der beiden Alten zeigt. Eine Vielzahl von Darstellungen wählt aber die Belauschung Susannas durch die beiden Alten, die Begegnung bzw. den Überfall der beiden Alten auf Susanna zu ihrem Gegenstand. Und wenn man beispielsweise die Bearbeitungen eines Veronese im Ausschnitt betrachtet, so sieht man die Ähnlichkeiten mit jener Genreszene von Castro und Papst überdeutlich. Castro erscheint mit seinem Bart fast als ein Modell des Veronese. Nur, er trägt die falsche Kleidung. Der Papst, schon eher im richtigen Gewand, hat diesen verträumten Blick, der über den Bildrand hinausweist. Auch wenn die Blicke in der Fotografie noch nicht auf das gemeinsame Objekt der Begierde ausgerichtet sind, die fast alle Darstellungen des Themas Susanna und die beiden Alten auszeichnet, so gibt es doch ein Schlüsselbild, welches die Szene der Unterredung der beiden Alten mit jener späteren der Belauschung oder Nötigung Susannas verbindet. Auf dem Bild von Artemisia Gentileschi, Susanna und die Ältesten von 1610, ist nur der Blick des einen Mannes auf Susanna gerichtet. Der andere ist im Begriff, dem ersten etwas ins Ohr zu flüstern. Diese ungewöhnlich reduzierte Szene, meist wird zusätzlich eine Landschaft, ein Garten oder Ähnliches geschildert, zieht den Moment der Unterredung und den des Überfalls in einer Abbildung zusammen. Ohne an dieser Stelle weiter auf eine vergleichende Analyse einzugehen, erscheint es mir bemerkenswert, dass ausgerechnet diese Ausführung des Themas von einer Malerin stammt. Im Vatikan selbst befindet sich ebenfalls eine markante Darstellung der Susannengeschichte, die besonderen Aufschluss über die ikonologische Bedeutung der beiden Alten geben kann. Papst Alexander VI. Gab 1492 Pinturicchio den Auftrag, seine Privatgemächer, das Appartamento Borgia, mit Fresken zu gestalten. Die Susannengeschichte ist zwar nur ein Bild im Freskenzyklus unter anderem, dennoch ist diese Susannendarstellung im politischen Kontext mit der Bedrohung der Kirche durch die Ausbreitung des Islam verstanden worden. In diesem Bild wird die Darstellung der beiden Alten zur emblematischen Kodierung einer Bedrohung genutzt. Während Susanna die katholische Kirche vertritt, werden die beiden Alten explizit als Fremde, als kulturell andere gezeichnet, genauer als einerseits jüdisch und andererseits orientalisch mit entsprechenden Details illustriert. Die Darstellung der beiden Alten wird hier also zur Denunziation anderer Kulturen genutzt, deren Argumentationslogik bis heute in Sätzen wie »Die sind doch bloß hier, um unsere Frauen anzumachen« überliefert ist. Castro und Papst treiben immer mehr in ein Bedeutungsvakuum und die gemeinsame Aktion scheint nun immer weniger aufzugehen. Noch 1990 kommentierte Armin Wertz in der Frankfurter Rundschau das sich anbahnende Verhältnis mit der Schlagzeile »Vorbei die Zeit des großen Schweigens« im Sinne eines neuen beiderseitigen Puritanismus. Zitat: »Die einst lebenslustigen Barbudos mit ihren zahlreichen amorösen Abenteuern stehen heute, in die Jahre gekommen und zu puritanischen Funktionären geläutert, dem spröden römischen Moralkodex nahe. Hier endlich treffen sich Kirche und Partei.« Zitat Ende. Vielleicht gibt es inzwischen auch eine versteckte Annäherung der Kirche an die Tradition der Bärtigen, in der sich auch der Papst vorsichtig von seiner Moral löste. Ich komme zum letzten Punkt, abschließend, die ikonologisch-intertextuelle Filmanalyse. In einer letzten Überlegung möchte ich folgende Frage stellen. Gesetzt den Fall, Castro und Papst wären die beiden Alten, auf welche aktuelle Susanna müsste man sie beziehen? Anders gefragt, wer könnte die Susanna ihrer gemeinsamen Träume sein? Entsprechend der aufgezeigten Zusammenhänge muss man die ikonologische Spur der Susanna in den USA suchen. Einerseits, weil sich die Kulturkreise von Papst und Castro genügend von den USA unterscheiden, andererseits, weil die USA der Adressat der Aktion von Castro und Papst sind. Der amerikanische Präsident ist ein guter Orientierungspunkt, allerdings handelt es sich bei der aktuellen Susanna keineswegs um Monica Lewinsky oder um Hillary Clinton. Da es sich bei Susanna um eine ausgesprochene Schönheit handelt, um eine gottesfürchtige dazu, sollte man sich an jenem Ort umschauen, wo diese kulturellen Bilder erzeugt werden, das heißt in New Babylon, Hollywood. Marilyn Monroe wäre vielleicht nicht schlecht geraten, auch im Zusammenhang mit einem amerikanischen Präsidenten, passt aber historisch nicht ins Bild. Beginnt man mit der Suche etwa Mitte der 80er Jahre, zu jenem Zeitpunkt, als das Unternehmen Castro und Papst seinen Ausgangspunkt nimmt, wird man beim Durchsuchen der Titelregister schnell fündig. Desperately Seeking Susan von Susan Seidelman, USA 1984. Susan, gespielt von Madonna. Welcher Film, oder besser gefragt, welcher Filmtitel und welche Starbesetzung könnte besser auf meine Frage bzw. auf die Fotografie antworten? Es würde an dieser Stelle zu weit führen, eine genaue Untersuchung des Films im Sinne einer exemplarischen, ikonologisch-intertextuellen Filmanalyse durchzuführen, die den Film zunächst als moderne Bearbeitung des Bibelstoffes auswertet, um von dort zu einer umfassenden ikonologischen Betrachtung des Susannenmotivs zu gelangen und um dieses schließlich mit den historischen und kulturellen Implikationen des Bildes zweier bzw. dreier Staatsmänner abzugleichen. Nur einige wenige Hinweise darauf müssen hier genügen. Gary, der Ehemann von Susan in Seidelmans Film, ist anders als die biblische Figur des Joachim nicht Besitzer eines Gartens mit Badehaus, er ist gleich ein Bäderproduzent und seine Firma heißt Gary's Oasis. Sein Werbespot für Bäder wirbt mit dem Slogan »All ihre Träume können erfüllt werden«. Seine Ehefrau heißt zunächst Roberta. Erst im Laufe des Films nimmt sie die Identität von Susan an, und zwar mit Hilfe einer Polaroid-Fotografie und aufgrund eines Gedächtnisverlusts. Vom Zusammenhang von Gedächtnisverlust und Polaroid-Fotografie hat uns an einem anderen Beispiel ja bereits Emanuela Wendel berichtet. Die wirkliche Susan wird verkörpert von Madonna. Das Bildmotiv der Susanna im Bade wird in 4 zentralen Szenen verhandelt und bestimmt darüber hinaus den ganzen Film. Der eigentliche Clou aber besteht darin, dass es wegen der Doppelung der Susannenfigur, eines jungen Retters, Daniel, eigentlich gar nicht mehr bedarf. Es gibt ihn zwar noch und er greift auch der eingebildeten Susan hilfreich unter die Arme und wird schließlich sogar ihr Lover, er bleibt aber bis zum Ende ein blasser Kinovorführer. Die Heldinnen dieser Geschichte sind Roberta, Susan, Rosanna Arquette und Susan, Madonna, die am Ende des Films in einer Zeitung, dem Mirror, zu einem Pressefoto erstarrt, als Aufklärerinnen eines Kriminalfalls gefeiert werden. Von den zwei Banditen kommt in diesem Falle nur einer ums Leben. Es ist vielleicht nur eine der Merkwürdigkeiten dieses ikonologisch-intertextuellen Bildkomplexes, dass der Film ausgerechnet mit einem Pressefoto schließt, das die beiden Susannenfiguren präsentiert, die ich hiermit den beiden alten Männern an die Seite stellen möchte. Das Frauenbündnis siegt in diesem Fall über den Männerbund. So dekonstruiert sich die Geschichte von Susanna und den beiden Alten gewissermaßen selbst, löst sich auf und verzweigt sich in anderen Bildketten. So erklärt sich auch ein wenig die Ratlosigkeit, die sich im anderen Pressefoto auf den Gesichtern von Castro und Papst im Jahre 1996 abzeichnete. Ein ganzes Bild im Sinne einer Abschließbarkeit scheint es an keiner Stelle zu geben. Weder für Castro und Papst, denen statt des Präsidenten der USA nun eine verdoppelte Film-Susanna entgegentritt, noch für die Betrachterin einer Pressefotografie, der sich in der Off-Struktur der Fotografie die kulturhistorischen Schichtungen von Bildern, Texten und Filmen eröffnen. Vielen Dank.
Sie schlagen eine neue Methode der ikonologisch-intertextuellen Filmanalyse vor. Nun gab es ja seitens der Kunst und auch der Literaturwissenschaft immer wieder Ansätze, den Film vom Bild bzw. vom Text her zu denken. Dabei hat sich allerdings gezeigt, dass diese Ansätze meistens zu kurz greifen und gerade die Aspekte des bewegten Bildes und auch des Tons eigentlich nicht berücksichtigen. Worin besteht nun der Gewinn Ihrer Methode? Oder anders gefragt, wie lässt sich Ihr Vorgehen, das Sie am Beispiel von Castro und Papst sehr aufschlussreich beschreiben, auf andere Bild- und Filmkontexte übertragen?
Schönen Dank für Ihre Frage. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass es sich hier um erste Überlegungen zu einer neuen Methode handelt. Mein methodischer Fokus besteht darin, unterschiedliche Denktraditionen der Texttheorie und Intertextualität mit denen der Bildtheorie und Ikonologie zu verbinden und diese Ansätze dann auch auf die Ebene von Ton und Musik auszuweiten. Es geht mir konkret darum, ähnlich wie in der bildvergleichenden Ikonologie und der textvergleichenden Intertextualität, Filme nicht als Einzelwerke zu betrachten und zu analysieren, sondern sie im Horizont anderer Filme, aber auch anderer Bild-, Text- und Klangbezüge zu untersuchen. Die Einzeldisziplinen schaffen das bisher nicht. Manche Aspekte meiner Methode finden sich bereits in der Filmwissenschaft, beispielsweise in Untersuchungen zum Remake oder aber in der Fokussierung von Filmzitaten, insbesondere an Beispielen des postmodernen Films. Weitere Aspekte werden in der Genreforschung aufgegriffen oder bei der Analyse von Motiven der Filmgeschichte. Allerdings gibt es meines Wissens bisher keinen anderen Ansatz, der dieses komplexe Feld in irgendeiner Form Bild, Text und Ton übergreifend fruchtbar macht oder systematisiert. Das eigentliche Ziel der Methode ist dabei weniger die Erstellung eines motivgeschichtlichen Bilderatlases, wie in der kunsthistorischen und kulturwissenschaftlichen Forschung, die auf Abi Warburg gründet, in der bestimmte Bildmotivketten möglichst umfassend verzeichnet werden, oder aber in der Begründung von Textbezügen, wie es Gérard Genette für die Literatur vorschlägt. Ziel ist vielmehr, eine theoriegeleitete Methode zu entwickeln, die spezifische Verknüpfungen im Sinne von Zeit- und Raumsprüngen ermöglicht. Es liegt ja auf der Hand, dass es sich dabei um eine unauflösbare Verbindung von Gegenstandskonstruktion und Analyse handelt, deren Nachvollziehbarkeit sich im Einzelfall zu bewähren hat. Dennoch erscheint mir dieses Vorgehen besonders geeignet, spezifische Eigenschaften des Films sowie deren Wirksamkeit im Hinblick auf Kultur, Gesellschaft und Geschichte aufzuspüren und sie genauer zu untersuchen. Indem man sich das filmische Prinzip des Sprungs durch Raum und Zeit, das Potenzial von Montagen und so weiter anverwandelt, wie ich es hier vorgeschlagen habe, wird die Analyse schließlich selbst zu einem kulturellen Handlungs- und Diskursfeld. Das heißt, auch die Analyse produziert etwas, greift in Geschichten und Geschichte ein und verändert sie. Und genau darum geht es mir.